warum am Ende eines Gottesdienstes diese alten Worte gesprochen werden. Dreimal ja ungefähr das Gleiche und doch ein bisschen verschieden in so einer alten Sprache, oder ob du das einfach halt über dich ergehen hast lassen. Wir wollen heute da ein bisschen tiefer einsteigen und einmal schauen, wie aus diesem kurzen Satz ja ein Programm, eine Begleitung für das ganze Leben werden kann und was es eigentlich bedeutet. Zuerst aber noch einmal den Wortlaut mit dem Rahmen. Die Rahmengeschichte ist: Gott gibt seinem Volk jede Menge Verordnungen. Er ist da groß am Regeln. Gott ist ja der große Organisator. Er organisiert sein Volk und an der Stelle vor allem den Kult durch. Und mittendrin ist zumindest thematisch eine Pause, ein völliger Szenenwechsel. Diese paar Verse, die ich jetzt vorlesen werde. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Sage Aaron und seinen Söhnen und sprich: So sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. So sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Das ist ein typisch hebräischer Text. Warum? Einerseits werden die Sachen immer doppelt genannt. Ja? Das ist uns etwas fremd. Wir sagen, bring's doch auf den Punkt. Ein Wort definiert klar, der Hebräer denkt anders. Der Hebräer, der statt eine Sache genau zu definieren, was in 90% der Fälle immer irgendwas auslässt, der bringt zwei verschiedene Worte, die die Sache von beiden Seiten beleuchten und so ein umfassenderes Bild geben. Ja? Er segne dich und behüte dich als Beispiel. Der Text ist im Hebräischen rhythmisch geprägt. Also so eine Art uralter Rap oder ein Gedicht. Das kommt im Deutschen nur noch ansatzweise vor. Klar ist auf alle Fälle, auf dem Leser heute ist, gegliedert in drei Teile, die das Segen zum Thema haben. Und, das ist auch typisch hebräisch, der Hebräer kennt keinen Superlativ. Ja, wir sagen schön, schöner, am schönsten. Der Hebräer sagt schön, schön, schön. Wir kennen das vielleicht vom Heiligen, ja? Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Damit wird ausgedrückt, Gott steht über allem. Und auch hier deswegen diese dreifache Nennung. Das ist einfach eine Intensivierung, eine Verstärkung. Nicht einmal, nicht zweimal, sondern dreimal. Und auch das werden wir nachher mehr ausführen, der Segen Gottes wird mit drei verschiedenen Begriffen umschrieben. Die Bewahrung, die Gnade und der Friede. Soweit mal die Vorbemerkungen. Aber schauen wir uns die verschiedenen Teile im Einzelnen an. Der Herr segne dich und behüte dich. Was bedeutet segnen denn eigentlich? Im Hebräischen heißt segnen Barak. Wer an Barack Obama denkt, der hat einen wunderschönen Namen, das heißt nämlich der Gesegnete oder auch der hebräische Name Baruch. Barak heißt etwas mit heilvoller Kraft begaben, etwas Gutes tun, positive Kraft geben. Im Hebräischen ist es ja so, Worte sind nicht Schall und Rauch, sondern das, was bewusst zugesprochen wird, das hat auch Kraft. Das beste Beispiel ist dafür ja Gott, der durch sein Wort schafft. Er sprach und so geschah es. Und deswegen ist auch nach dem biblisch-hebräischen Verständnis etwas, was ich dir bewusst zusage, das ist dann so, im Guten oder im Schlechten. Und zum Segen gibt es zwei wichtige Gesten, die wir heute auch noch kennen. Das eine ist das Handauflegen. Das ist sehr intensiv, sehr persönlich. Und das andere ist die Hände segnend erheben. Da steckt so der bildhafte Gedanke durch, der Segen kommt von Gott und wird auf die Anwesenden verteilt. Das bedeutet diese Geste des Handaufhebens. Also segnen bedeutet zunächst das Zusprechen von heilvoller Kraft, der Wunsch nach Gelingen. Was bedeutet behüten? Blöde Frage, sagst du dir vielleicht. Naja, klar, dass mir nichts passiert. Und das steckt auch auf der einen Seite dahinter. Ich bete auch jeden Abend, beschütze uns vor Gefahren, vor Unfällen, vor Schaden. Aber wir haben da keine Garantie. Und das ist eben auch das, was den Segen von einer Beschwörungsformel oder einem Zauberspruch unterscheidet. Es ist ein Wunsch, ein kraftvoller Wunsch, aber ein Wunsch. Und wenn wir in die Bibel schauen, und ich bin da jedes Mal dankbar, dass auch sie hier so authentisch ist, dann merken wir, dass auch Leute, die eine gute Verbindung zu Gott haben, die ein gutes Leben führen, dass die nicht frei von Schaden sind. Könnt ihr selber mal recherchieren und überlegen, wie euch einfällt. Ich denke da nur an die Noomi aus dem Buch Ruth, die, obwohl sie mit Gott gelebt hat, alles verloren hat. An Jona, der verzweifelt war, dass Gott quasi seinen Auftrag wieder zunichte gemacht hat. Er sollte das Gericht predigen und Gott hat die Stadt gerettet. An Elia, der an seinem Auftrag als Prophet fast verzweifelt ist, eine tiefe Depression hatte, an den Rande seiner Kraft gekommen ist und so weiter und so weiter. Sind die denn dann nicht gesegnet? Sind die denn dann nicht behütet worden? Doch, weil das Behüten im biblischen Sinne geht noch weiter. Das geht weiter als das nur, dass dir nichts passiert. Besonders gut auf den Punkt gebracht ist es in Psalm 121, Vers 7. Da heißt es: Der Herr behüte dich vor allem Übel, er bewahre deine Seele. Und ich glaube, das ist der Punkt, worum es ankommt. Natürlich, zunächst der Wunsch, dass dir und mir kein Schaden widerfährt. Aber dann der erweiterte Wunsch, dass auch wenn dir vielleicht schlimme Dinge passieren, dass deine Seele, dein innerster Kern bewahrt bleibt, dass du durchgehen kannst. Gott geht mit, auch in schwierigen Zeiten. Ja? In Jesaja 34 sagt Gott, wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein. Und wenn du durch Ströme gehst, sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du durchs Feuer gehst, sollst du nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen. Das ist das Bewahren im biblischen Sinn. Nicht nur immer eitel Sonnenschein, sondern Gott sei mit dir auch in schwierigen Zeiten und bewahre dich, dass du daran nicht zerbrichst. Und ich habe ein wunderschönes Bild gefunden, was, wie ich finde, diesen Vers so schön auf den Punkt bringt. Der Herr segne dich und behüte dich. Das ist so ein bisschen wie Fahrradfahren lernen. Wenn die meisten erlebt haben, vielleicht noch in guter Erinnerung, wenn ein Kind Fahrradfahren lernt. Es macht sich auf den Weg, ja. Es kann nicht ängstlich rumsitzen. Es muss etwas wagen. Es nimmt die Herausforderung an und es kann viel passieren. Wie viel blutige Knie und Nasen hat es beim Fahrradfahrenlernen gegeben? Und trotzdem geht beim Fahrradfahrenlernen jemand mit und schiebt erstmal an und hält vielleicht ein bisschen den Lenker. Und selbst wenn das Kind dann selber fahren kann, ja, dann ist man immer, rennt man immer noch die ersten Meter mit, falls dann doch das Gleichgewicht ins Wanken kommt. Und das ist für mich das Bild von gesegnet und behütet Leben. Ich darf etwas wagen, ich darf mich auf den Weg machen, ja, auf meinen Lebensweg, den darf ich mutig und begeistert voranschreiten. Es ist immer die Gefahr, dass ich das Gleichgewicht verliere, dass ich auf die Nase falle, dass ich mir blutige Knie hole. Das kann passieren. Und trotzdem ist da jemand da im Hintergrund, der mich hält, der mich wieder aufsammelt. Das ist das Bild, was es für mich am besten auf den Punkt bringt. Der Herr segne dich und behüte dich. Aber vielleicht ist dir dieser erste Abschnitt ja auch völlig klar. Dann kommen wir doch zum zweiten. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Und spätestens hier hört der ungeübte Leser auf und sagt, was soll denn das? Das kommt daher, weil auch dieser Begriff, dieses Bild, dass Gott sein Angesicht leuchten lässt, aus dem Hebräischen kommt und die wenigsten sind mit dieser Denk- und Bilderwelt vertraut. In der Bibel, im Alten Testament, ist es so, dass Gott sein Angesicht dir zuwenden kann, über dir leuchten lassen kann oder abwenden kann. Und je nachdem, ist er in deinem Leben präsent oder er ist nicht da. Und das ist so ziemlich das Schlimmste, was dir passieren kann. Wenn Gott sein Angesicht abwendet, auch hier wieder ein Psalmwort, Psalm 143, Vers 7, Herr, erhöre mich bald, mein Geist vergeht, verbirg dein Antlitz nicht von mir, dass ich nicht gleich werde denen, die in die Grube fahren. Wenn Gott sein Angesicht, seinen liebevollen Blick von dir wendet, dann lässt er dich im Dunkeln stehen. Dann bist du nicht nur von allen guten Geistern, sondern von Gott verlassen. Und das ist das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann. Deswegen dieses für uns vielleicht ein bisschen sperrige Bild, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Das heißt, der Herr schaue dich freundlich an. Ja? Ein freundliches Lächeln kann Welten verändern. Freundliche Blicke sind wie Sonnenstrahlen, sie machen dein Leben hell. Und wir dürfen das auch weitergeben. Wir haben es vorhin gehört, der Zuspruch an Abraham, mein Konfirmationsspruch, das ist auch so ein wichtiges Bild. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Ja? Ich möchte dir Gelingen schenken, dir auf dein Wohl achten und du sollst auf das Wohl deiner Mitmenschen achten. Ich schaue dich freundlich und liebevoll an und genauso freundlich und liebevoll sollst du deine Mitmenschen anschauen. Klammer auf, ja, auch die, die nerven oder schwierig sind, Klammer zu. Und sei dir gnädig. Auch Gnade kommt in unserem aktiven Wortschatz und ich fürchte auch in unserem Denken nicht wirklich häufig vor, oder? Gnade ist immer unverdient. Das ist wichtig zum Verstehen. Gnade bedeutet vom Wortsinn sowas wie Schuldenerlass. Zuneigung, und zwar unverdiente. Es ist immer eine Beziehung da zwischen dem Geber der Gnade und dem Empfänger der Gnade. Unsere Zeit ist eine sehr ungnädige Zeit. Du musst deinen Wert, dein Geld ja erstmal beweisen. Du musst immer korrekt sein. Wir sehen das immer wieder auch in den Medien, wenn Leute, die im Rampenlicht stehen, wenn die einen Fehler machen, sei er groß oder klein, diese werden in aller Regel abgesägt oder zumindest übel, ja, niedergemacht. Unsere Zeit verzeiht keine Fehler. Und das ist das, was dieser Satz meint. Gott sei dir gnädig. Er ist ein gnädiger Gott. Zu Jesus kannst du so kommen, wie du bist. Du musst dir seine Liebe nicht erarbeiten. Du musst dir die Rettung nicht verdienen. Gott schaut dich liebevoll an. Vielleicht schüttelt er manchmal lächelnd den Kopf. Vielleicht schlägt er manchmal die Hände über dem Kopf zusammen. Aber er schaut dich liebevoll an. Jesus liebt dich mehr als sein eigenes Leben. Und deswegen, und das heißt dieser Satz, Gott sei dir gnädig, du kannst befreit leben. Aus Gnade ist Jesus am Kreuz für deine Schulden gestorben. Du musst die nicht immer mit rumschleppen, das, was du falsch gemacht hast, da, wo du gescheitert bist. Und du musst das deinen Mitmenschen nicht immer nachtragen, was die denn immer wieder alles falsch machen. Der Herr sei dir gnädig. Deswegen kannst du es auch anderen Menschen gegenüber sein. Und nun das Dritte. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Ich habe eine schöne Übersetzung gefunden in der Volksbibel, da heißt es, Gott soll dich nicht aus den Augen verlieren. Das finde ich auch ein schönes Bild. Dein Leben ist ein Weg, ja? Und dieser Segen heißt, geh diesen Weg und Gott soll dich nicht aus den Augen verlieren. Du sollst nie das Gefühl haben, hey, ich bin jetzt in einer total gottverlassenen Gegend, in einer total gottverlassenen Situation. Gott geht mit. Ihr merkt schon, ich habe ein Faible für Psalmen, aber sie erklären das einfach so schön. Hier auch wieder ein Wort aus Psalm 139. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war, und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Gott geht deinen Lebensweg mit. Was auch immer passiert, ja? Ob du jetzt bewusst nach ihm suchst oder einfach so vor dich hinstolperst, Gott geht deinen Lebensweg mit und er soll dir Frieden geben. Was zunächst als ein ganz banaler Wunsch scheint, hat aber noch eine viel tiefere Bedeutung. Wir haben gelernt seit über einem Jahr, wie wertvoll und wie zerbrechlich Frieden sein kann. Aber der biblische Frieden, der Shalom, der meint noch viel, viel mehr. Der meint nicht nur, dass die Waffen schweigen, ja, dass gerade kein Krieg oder keine Auseinandersetzung ist. Der biblische Frieden, Shalom, der bedeutet Versöhnung. Versöhnung mit Gott, Versöhnung mit dir selbst und Versöhnung mit deinen Mitmenschen. Versöhnung auch mit deiner Lebensgeschichte. Ja sagen zu den verpassten Chancen, denen wir nachtrauern. Ja sagen zu den Schicksalsschlägen, unter denen wir leiden. Ja sagen auch zu schwierigen Personen. Ja sagen zu den eigenen Stärken und Schwächen. Ja sagen zu Irr- und Umwegen in deinem Leben. Das ist der biblische Frieden, der Shalom, ein allumfassender Friede, wenn deine Bedürfnisse gestillt sind und deine Beziehungen bereinigt. Diesen Frieden kannst du nicht selber machen. Diesen Frieden kann nur Gott geben. Jesus sagt, Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Das meint dieser kurze Absatz, der Herr gebe dir Frieden. Gott hat dich mit sich selber versöhnt, trotz allem, was du getan hast. Gott möchte, dass du selber mit dir im Reinen bist. Nicht jemand anders sein oder immer dem nachtrauern, was nicht gewesen ist in deinem Leben. Er möchte, dass du ruhig wirst in ihm. Zum Schluss noch eine kleine grammatikalische Anwendung. Der Segen ist im Konjunktiv formuliert, nicht im Imperativ. Der Herr segne dich und nicht der Herr segnet dich. Warum ist das wichtig? Er bewahrt Gottes Freiheit. Segen ist keine bindende Beschwörung. Wenn wir jetzt dieses Ritual richtig vollziehen, dann muss Gott das so machen. Nein. Segen ist ein Wunsch. Segen kann nicht verwaltet werden. Ganz anders als Isaak mit Jakob und Esau. Das finde ich auch interessant. In dem Rahmenvers von diesem bekannten Segensspruch, da heißt es, so sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Im Segen stellen wir uns bewusst unter Gott. Ja? Wir beginnen nicht umsonst den Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir rufen seinen Namen über uns aus. Auch das ist ein hebräisches Bild und deswegen will ich es erklären. Wenn wir Gottes Namen über uns ausrufen, wenn Gott seinen Namen über die Israeliten legt, dann heißt es, er ist selber da. Dann ist es eine ganz innige Beziehung. Ich hoffe, dass du diesen kurzen Segensvers jetzt etwas besser verstanden hast und entdeckt hast, was da alles drinsteckt. Und ich wünsche mir, dass das in dir und mir weiterklingt. Gesegnet leben, dass das nicht nur eine Schlussformel im Gottesdienst ist, sondern wirklich zu einem Lebensprogramm wird. Wenn du willst, kannst du Folgendes mitnehmen. Gott geht meinen Lebensweg mit. Er ist das Licht auf meinem Weg. Was auch immer passiert, Gott gibt mir Frieden ins Herz. Amen. Wir beten. Danke, lieber Vater im Himmel, dass du kein ferner Gott bist, dem wir Menschen hier zu egal oder zu anstrengend sind. Danke, dass du unseren Lebensweg mitgehst, dass du uns freundlich anschaust und dass du uns deinen Frieden geben möchtest. Und wir bitten dich, ja, dass du das in unserem Leben auch immer wieder wahr werden lässt, dass wir das spüren und merken, wie du uns liebevoll anschaust, dass du auch in uns aufräumst, unseren Unfrieden, unsere Schuld wegnimmst und uns deinen Frieden gibst. Und dass du uns so mit deiner Liebe anfüllst, dass wir die weitergeben können. Gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. In Ewigkeit.
Amen. Wir singen jetzt das Lied Anker in der Zeit.